Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video beschäftigen wir uns etwas genauer mit den Entwicklungen bei Income Marketplace, eine Plattform, deren Position in meinem Portfolio zuletzt auf über 7.000 Euro angestiegen ist. Welche Highlights und Entwicklungen es im vergangenen Jahr gegeben hat, ob der Hype um die innovativen Sicherheitsmerkmale am Ende nur Schall und Rauch gewesen sind und wie ich auch persönlich plane, hier mein Investment in Zukunft weiter fortzuführen, darüber spreche ich nach dem Intro. Gleich vorweg, wenn ihr euch für Income interessiert, dann empfehle ich euch nach diesem Video mal auf meinem Blog vorbeizuschauen, wo ihr euch meine ausführliche Analyse zum estnischen Peer-to-Peer-Marktplatz durchlesen könnt. Hier findet ihr alle weiteren Infos zur Plattform, die heute aus zeitlichen Gründen nicht behandelt werden können. Als erstes schauen wir zunächst auf mein persönliches Portfolio bei Income Marketplace und wie sich dieses in den letzten 12 Monaten entwickelt hat. Insgesamt habe ich 7.000 Euro seit dem 30.04.2022 eingezahlt und mittlerweile liegt mein Portfoliowert bei 7.440 Euro. Unter Berücksichtigung zeit- und volumengewichteter Einzahlungen ergibt das eine vorzeigbare Rendite von starken 11,97%, was der aktuell zweitbesten Performance in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio entspricht. Mein Kreditportfolio teilt sich dabei in 510 aktive Investments auf, was im Umkehrschluss einem durchschnittlichen Kreditbetrag von ca. 14,60 Euro entspricht. Die indonesischen Kreditgeber Dana Rupiah und Dana Bijak machen insgesamt 71% meines ausstehenden Portfolios aus, gefolgt von Vivus Mexico mit 25% und der ITF Group aus Bulgarien mit 3%. Kredite vom brasilianischen Kreditgeber ClickCash befinden sich hingegen nicht in meinem Portfolio. Zuletzt bin ich in den Kommentaren wieder häufiger auf meine Auto-Invest-Einstellungen bei den einzelnen Plattformen angesprochen worden und tatsächlich habe ich erst kürzlich einige Anpassungen bei Income Marketplace vorgenommen. Denn sowohl Dana Bijak als auch Vivus werden bis auf weiteres kein Bestandteil mehr meines Kreditportfolios sein. Bei Dana Bijak lag es am direkten Vergleich mit dem anderen Kreditgeber aus Indonesien, nämlich Dana Rupiah. Letzterer ist aktuell ein deutlich größerer Kreditgeber, der momentan auch eine wesentlich bessere Performance auf dem Marktplatz vorweisen kann. Zudem deuten die letzten Finanzkennzahlen für Q1 2023 auch auf einen guten Trend bei dem Kreditgeber hin. Auf der anderen Seite hing die Entscheidung bei Vivus mit der aktuellen Besicherung der Vermögenswerte zusammen. Diese funktioniert beim mexikanischen Kreditgeber ähnlich wie bei ClickCash, nämlich auf Basis der Verpfändungsstruktur. Da ich hier die Kontrolle und die Risikobewertung bei der Entwicklung des Kreditportfolios als deutlich schwieriger für Income Marketplace bewerte, kam es hier jetzt zum vorübergehenden Ausschluss. Dann blicken wir als nächstes auf ein paar nackte Zahlen bei Income Marketplace, bevor wir danach auf einzelne Trends und Entwicklungen eingehen werden. Nachdem die Plattform Anfang 2021 die ersten Kredite finanziert hat, konnten seitdem die Zahlen beim monatlich finanzierten Kreditvolumen stets gesteigert werden. So wurden im letzten Jahr Kredite im Wert von insgesamt 25,5 Millionen Euro über den Marktplatz finanziert. In den ersten 5 Monaten des Jahres 2023 liegt man hingegen schon bei 20,3 Millionen Euro. Sollte das aktuelle Niveau gehalten werden, dann würde das zum Ende des Jahres ungefähr einer Verdopplung entsprechen. Auf der anderen Seite ist auch das ausstehende Kreditportfolio auf dem Marktplatz, welches maßgeblich über die Profitabilität der Plattform entscheidet, auf über 12 Millionen Euro angewachsen. Das ambitionierte, wenngleich auch realistische Ziel liegt laut Income-CEO Kimmo bei einem verwalteten Portfolio von 20 Millionen Euro bis Ende des Jahres. Ähnlich wie bei meinem persönlichen Portfolio machen die indonesischen Kredite mit 57% auch den Großteil des offenen Portfolios bei Income aus. Danach folgen Vivus aus Mexiko mit 16%, die ITF Group aus Bulgarien mit 14% und Huvi aus Estland mit 10%. Der einzige Wermutstropfen bleibt der brasilianische Kreditgeber Clecash, wo sich immer noch ca. 160.000 Euro im Prozess der Rückgewinnung befinden. Was bei Income Marketplace auffällt, die letzten Kreditgeber, die neu auf dem Marktplatz hinzugekommen sind, waren die ITF Group aus Bulgarien und Juancho Tepresta aus Kolumbien, die beide im Juni 2022 gestartet sind. Seitdem gab es keine weiteren neuen Kreditgeber mehr. Im Januar 2023 hat mit Finto Capital aus Lettland sogar ein Kreditgeber den Marktplatz wieder verlassen. Einen Grund zur Sorge sehe ich darin allerdings nicht, denn Income hat erst Anfang des Jahres Prognosen von seinen bestehenden Kreditgebern eingeholt, mit welchen Kreditvolumina der Marktplatz noch bis zum Ende des Jahres rechnen könne. Und dem Vernehmen nach reicht das Angebot noch mindestens für eine Verdopplung des aktuellen Kreditportfolios aus. Insofern wäre es also nicht überraschend, wenn bis Ende des Jahres keine oder wenn dann nur sehr wenige neue Kreditgeber auf dem Marktplatz hinzukommen würden.
I mean, we just did a round with the loan originators asking like how much can they take this year from us, and it looks like the supply will be enough to hit the goal, the doubling. And then we have a few big ones in the pipeline. Of course, we can't say that they are on the platform before that actually happens and is signed, but with them adding, then we will have more than enough.
Persönlich finde ich das eine überwiegend positive und auch nachvollziehbare Entscheidung, wenn man zunächst versucht, das vorhandene Potenzial bei den bereits existierenden Kreditgebern auszuschöpfen, mit denen man vermeintlich gute Geschäftsbeziehungen führt. Denn das Hinzufügen neuer Anbieter bedeutet im Zweifel auch immer weniger Liquidität für die einzelnen Kreditgeber, was bei diesen wiederum zu einer gewissen Unzufriedenheit und gegebenenfalls zu einer Umorientierung führen könnte. Und auch für uns als Anleger sollte die bloße Diversifikation über mehrere Kreditgeber hinweg kein reiner Selbstzweck sein, denn auch hier sollte gelten, Qualität größer Quantität. Dann sollten wir auch über eine Maßnahme sprechen, die aus meiner Sicht etwas zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, nämlich dass Income entgegen anderer Marktplätze eine bestimmte Obergrenze vorgibt, wie hoch die maximale Verzinsung der Kredite auf der Plattform sein darf. Aufgefallen war diese Maßnahme erstmals im September 2022, als man aufgrund der steigenden Inflation und weil man weiterhin ein wettbewerbsfähiges Angebot für seine Anleger anbieten wollte, die Grenze von 12% auf 15% angehoben hat. Ursprünglich war die Festlegung einer Zinsobergrenze bei Income eher ideologisch getrieben, weil man davon ausging, dass gute und etablierte Kreditgeber problemlos eine Finanzierung im oberen einstelligen Prozentbereich bekommen sollten. Außerdem sollte durch diese Maßnahme auch mehr Stabilität hergestellt werden, weil somit verhindert wird, dass schlechtere Kreditgeber, die dringend Geld benötigen, wahllos höhere Verzinsungen anbieten und damit die Gier der Investoren stimulieren.
It's to bring stability. The main purpose is not to allow LOs freely to compete with the price. Means that they can't, if they are doing bad and they would be, you know, they don't have other liquidity or they're in trouble, they could be incentivized to say, I'll offer 20. And then there's two effects. One, investors will actually gravitate towards the 20 because they say, okay, in the end, we're all greedy. I want to get the highest. And then what it does, it takes liquidity away from the better ones. And then the better ones are also inclined to raise, even if they wouldn't have any reason not to. So, you know, you have a business that's doing really well and is attracting money at 8. Suddenly you have a struggling business who says, oh, I want to get money at 20 because I need it, otherwise I'll go bust. It throws both things off. It puts investors at risk and it pisses off the investor or the better LOs. So that was the simple reason, just to bring stability and to avoid, let's call it, tricking investors.
Am Ende werden dadurch also sowohl die Investoren besser geschützt und gleichzeitig wird auch den besseren Kreditgebern keine Liquidität entzogen, die andernfalls vielleicht dazu gezwungen worden wären, ihre Kredite zu teureren Konditionen anzubieten oder aber ihre Kredite über andere Quellen finanzieren zu lassen. Dann schauen wir als nächstes auf das Thema der Regulierung, wozu Income im letzten Jahr auch einen Artikel auf dem Blog veröffentlicht hat. In dem Artikel ist man davon ausgegangen, dass die neue Gesetzgebung voraussichtlich in Q1 2023 verabschiedet werde. Danach sollten die Plattformen ca. 6 Monate Zeit bekommen, um diese Lizenz zu beantragen. In meinem jüngsten Gespräch mit Income-CEO Kim Rittkönen sagte dieser, dass es seitdem keine Fortschritte mehr gegeben habe und dass der Gesetzesentwurf nach wie vor bei der Regulierungsbehörde herumliegen würde. Eine mögliche Einführung würde insbesondere das Thema der Interessenskonflikte betreffen, Schutzmechanismen für Anleger, die Einhaltung von beworbenen Rückkaufgarantien und womöglich die Einführung eines Versicherungsfonds.
It focuses on conflict of interest, what we discussed before, generally investor protection, some grace periods on investments, disclosures, and then also the buyback period, the buyback guarantee was also one of the topics that was raised in the previous draft. And the question there was, how will buyback guarantee be applied? Should the platform give it or should the LO give it?
And if there should be some sort of insurance fund, I think, is what
correct.
You mentioned.
Yeah, yes, correct. So would there be an insurance fund? Who would collect it? What should be the size? How that will affect the business models? I have no idea today. I'd like to see first what they're saying.
Gemäß der aktuellen Umstände scheint es momentan aber äußerst unrealistisch, dass Income Marketplace noch in diesem Jahr ein regulierter Marktplatz werden wird. Dann blicken wir als nächstes auf den Ausfall des brasilianischen Kreditgebers ClickCash, welcher somit die erste große Bewährungsprobe für den estnischen Peer-to-Peer-Marktplatz und seine hochgepriesenen Sicherheitsmechanismen dargestellt hat. Zum Zeitpunkt der ersten Rückzahlungsprobleme lag das offene Portfolio noch bei 246.000 Euro, zum Zeitpunkt der Suspendierung waren es hingegen 182.000 Euro. Die Entwicklung ist seitdem äußerst ernüchternd gewesen, wenngleich es im Mai mit 14.000 Euro die zuletzt höchsten monatlichen Rückzahlungen seit der Suspendierung gegeben hat. Momentan sind immer noch 160.000 Euro offen, was somit 1,3% des ausstehenden Portfolios betrifft. Die Chancen, dass es zu einer vollständigen Rückzahlung kommen wird, liegen laut Income Marketplace ziemlich hoch. Der Grund für den Optimismus ist ja eine mögliche Finanzierungsrunde bei ClickCash, wodurch die bestehenden Schulden abgelöst werden könnten.
We know that they are raising funding and we are discussing a full payment with those guys, which would come from outside the pledged book. But at this point, it's a little bit too early to say when and how. There is a lot of moving parts. It is a bit of a problematic situation, to be honest, but I have a relatively positive feeling about it that this will turn out well for the investors as well.
Allerdings muss man dazu sagen, dass es diesbezüglich auch relativ wenig Bewegung in den letzten Monaten gegeben hat, weshalb sich die Plattform auch relativ stark in der Kommunikation zurückhält, wenn es um den voraussichtlichen Rückzahlungsplan geht.
They are still in discussions with potential investors. I'd say there's been progress, but nothing that we can still today comment to the investors. I don't want to send out messages which then turn out to be wrong. So that's why also we've been a little bit hesitant to give out any clear payment plans.
Meine persönliche Einschätzung sieht hier so aus, dass ich nach wie vor an ein Happy End bei ClickCash glaube. Zum einen, weil der Income-Gründer auch selbst Anteile an dem brasilianischen Kreditgeber hält und allein deshalb auch sicherlich ein großes Interesse haben wird, dieses Thema aus der Welt zu schaffen. Zum anderen, weil es dem Vernehmen nach auch weiterhin eine aktive Kommunikation zwischen der Plattform und dem Kreditgeber zu geben scheint und dass beide Seiten hier sehr stark auch an einer zeitnahen Lösung dieses Problems interessiert zu sein scheinen. Ja, aber eine Sache, die muss man auf jeden Fall sagen, ich glaube, dass sich hier definitiv ein weiteres Geduldsspiel abzeichnen wird, weil eine schnelle Lösung jetzt aktuell zumindest nicht unbedingt in der Luft zu liegen scheint. Was jetzt bei ClickCash noch offen bleibt, wäre die Frage, worin genau die Ursachen gelegen haben, dass Income hier die Probleme nicht schon deutlich früher erkennen und dann natürlich auch entsprechend reagieren konnte und ob womöglich auch die hochgepriesenen Sicherheitsmechanismen der Plattform womöglich schon gescheitert sind. Das ist ein Thema, was man sehr ausführlich besprechen und auch analysieren könnte. Ich kann euch anbieten, dass ich das gerne in einem separaten Video nochmal machen werde. Natürlich nur, sofern es euch auch interessiert. Deswegen schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr ein separates Video dazu sehen wollt. Abschließend noch mein persönliches Fazit. Income Marketplace ist jetzt seit 2,5 Jahren am Markt, ist also immer noch ein relativ junger Marktplatz. Und ich muss sagen, dass auch wenn jetzt noch nicht alles rund gelaufen ist und einige Themen auch noch offen sind, man durchaus ein positives Zwischenfazit zum Marktplatz ziehen kann. Das Portfolio ist mittlerweile auf über 12 Millionen Euro angewachsen und auch die Verzinsung ist mit bis zu 15% extrem wettbewerbsfähig. Gepaart mit einer hohen Liquidität und vielen verlässlich abliefernden Kreditgebern ist der 5. Platz beim Community Voting absolut kein Zufall gewesen, sondern das Ergebnis guter und harter Arbeit. Sicherlich ist die Situation beim brasilianischen Kreditgeber ClickCash ein unschöner Fleck auf der ansonsten noch weißen Weste des Marktplatzes, aber zum einen stehen die Chancen ja nicht schlecht, dass es hier am Ende zu keinen Verlusten kommen wird, und zum anderen muss man ja auch sagen, dass die ClickCash-Kredite am Ende auch nur 1,3% des aktiv verwalteten Portfolios ausmachen. Betrachtet man diesen Wert im Vergleich zu anderen Peer-to-Peer-Marktplätzen, wo sich teilweise mehr als 30% der Kredite im Inkasso befinden, dann wirkt dieser Wert doch fast schon verschwindend gering. Insgesamt sollte man anerkennen, dass die auf Inka Marketplace vertretenen Kreditgeber trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen in den letzten Jahren in der Mehrzahl doch sehr verlässlich abgeliefert und die Income-Investoren mit einer guten Rendite versorgt haben. Insofern bin ich weiterhin positiv gestimmt, was die weitere Entwicklung bei Inka Marketplace angeht, und ich werde hier definitiv meine Position weiter ausbauen und bis zum Ende des Jahres sicherlich noch in den fünfstelligen Bereich bringen. Was denkt ihr persönlich über die Entwicklung bei Inka Marketplace? Schreibt mir euer Feedback gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns schon beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, haut rein, Leute, und ciao.